jetzt haben wir fast ein altes Lied wieder ein bisschen neu gelernt, nicht wahr? Also ist gut, miteinander zu lernen, ja? Ich habe euch heute Morgen einen Vers mitgebracht, den wir auch heute lernen. Auswendig. Einen Vers. Und zwar steht er in Römer 12, Vers 12. Allein das kann man auch sofort auswendig lernen. Römer 12, Vers 12. Und es geht heute um das Thema Hoffnung. Also unser zweites Wort, was da unter der Decke hängt. Was bleibt? Die Hoffnung. In Römer 12, Vers 12 steht: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Schon gelernt? Einmal alle zusammen. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Also das ist der Sonntagsvers, den ihr heute mit nach Hause nehmt. Ja, Paulus schreibt in Römer 12, einige solcher Verse erreiht sie aneinander fast wie Schlagworte für den Alltag. Prägnante Sprüche, zum Beispiel steht im unmittelbaren Zusammenhang hier das Wort, das kennt ihr wahrscheinlich auch schon, freut euch mit den Fröhlichen, weinet mit den Weinenden. Also Mitgefühl ist wichtig. Oder segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Also eine aktive Haltung einnehmen, nicht nur Opfer sein. Und so ist dann unser Vers heute über die Hoffnung. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Ja, wenn wir das so hören, seid fröhlich in Hoffnung, dann fallen uns, glaube ich, ganz leicht entgegengesetzte Sprüche ein. Ich nenne mal so ein paar. Und wahrscheinlich kennt ihr die eben auch. Vielleicht sind sie euch jetzt gerade schon eingefallen. Da heißt es, die Hoffnung stirbt zuletzt. Oder habe ich jetzt neulich in so einem Comic gesehen, ein Mann mit Spaten in der Hand. Leben heißt Hoffnungen begraben. Na toll. Oder kennt ihr den? Den fand ich am tollsten, ja? Hoffnung ist die Möhre an der Angel des Kutschers vor der Nase des müden Gauls. Ja, also sehr pessimistische Sprüche fallen uns zum Thema Hoffnung ein. Wahrscheinlich, weil Menschen in ihren Hoffnungen oft enttäuscht worden sind. Das könnte hier der Fall sein. Wie oft, wenn du jetzt drüber nachdenkst, bist du in deinen Hoffnungen, die du in deinem Leben hattest, enttäuscht worden. Vielleicht ätzt dich sogar so ein Spruch an. Möhre an der Angel. Wer lockt mich eigentlich da mit so einem Ding, was ich nie erreiche? Richtig gemein. Aha. Ja, ich war nicht da. Und wer hat sie gegessen? Ihr habt sie gekriegt, heißt das. Ja, also wenn das bei Paulus, Römer 12, Vers 12, jetzt kein harmlos, lockerer, leichter Spruch war, so nach dem Motto Don't worry, be happy. Also Kopf hoch, wird schon wieder. Wenn es das nicht ist, was ist das Geheimnis dieses Wortes? Römer 12, Vers 12. Dem wollen wir heute Morgen kurz und heftig nachgehen. In drei Teilen. Der Vers hat ja drei Teile. Der erste Teil heißt eben fröhlich in Hoffnung. Was heißt Hoffnung? Hoffnung wird oft übersetzt mit positiver Zukunftserwartung. Und ich glaube, das trifft es ziemlich stark auf den Punkt. Menschen brauchen eine positive Zukunftserwartung, ein Horizont, ein Lichtstreif am Horizont. Sonst fehlt ihnen die Kraft zum Leben. Menschen brauchen Hoffnung nötiger als das tägliche Brot, als die Luft, die sie einatmen. Und ihr Lieben, da gibt es eine einzigartige, frohe Botschaft. Die Bibel spricht nämlich von Hoffnung nicht als von einer ungewissen Zukunft. Nach dem Motto, hoffentlich Allianz versichert oder hoffentlich wird es nächste Woche nicht so heiß wie die letzten Tage. Sondern die Bibel spricht von Hoffnung, und das ist uns eigentlich ganz fremd, als von einer gewissen Zukunft, von einer felsenfesten Sicherheit. Hoffnung ist zukünftige Erfüllung. Im Alten Testament gibt es dafür sogar eine sprachliche Eigenart, die den Rahmen der Grammatik sprengt. Also das gibt es eigentlich gar nicht. Nämlich das sogenannte prophetische Perfekt. Die Propheten Gottes, also Jesaja, sehr oft sprachen über die Zukunft im Perfekt. Perfekt ist die hebräische Vergangenheitsform. Sie sprachen von der Zukunft, als wäre sie schon Vergangenheit, als wäre sie schon gewesen. Grammatisch ist das ein Unding. Aber das soll eigentlich heißen, und dafür haben die Hebräer eine, für diese Grammatik haben die quasi eine eigene Klausel gefunden, das prophetische Perfekt. Das sollte heißen, so sicher, als wenn es schon geschehen wäre, so sicher ist die zukünftige Erfüllung. Das ist biblische Hoffnung, und das geht nur mit dem Gott der Bibel. Paulus nennt im Römerbrief Gott den Gott der Hoffnung. Und er meint damit, dass es von Anfang an Gottes Methode war, Menschen etwas vor Augen zu stellen, also eine Zukunft zuzusagen, die sie noch nicht in Händen hielten. Da könnte man jetzt böserweise an die Möhre denken, an der Angel. Der Unterschied ist, dass in der Bibel diese Zukunft mit 100%iger Sicherheit kommt, als wäre sie schon geschehen. Also zum Beispiel, Abraham versprach Gott ein Land. Er lockte ihn geradezu damit heraus in eine Gegend, die ihm noch nicht gehörte. Durch Jesaja sagte er, dass sie nach 70 Jahren babylonischer Gefangenschaft wieder nach Hause kämen. Etwas, was sich niemand dort in Babylon vorstellen konnte. Jesaja stellt dem Volk den Messias vor Augen, der 700 Jahre später in Bethlehem geboren wird. Und Jesus sagt uns, dass er einmal leibhaftig wiederkommen wird. Und alle ihn sehen werden, leibhaftig sehen werden. Das heißt, Gott ist der Gott der Hoffnung, der Versprechungen macht. In der Bibel nennt man das Verheißungen macht, die uns herauslocken sollen, die uns Mut machen, die uns Kraft verleihen, und er lässt sich daran messen. Das ist der Unterschied zur Möhre. Er lässt sich daran messen, dass er sein Wort hält. Er hängt gewissermaßen seine Gottheit und Wahrhaftigkeit daran, dass er seine Versprechen erfüllt. Und das hat er durch die Jahrhunderte bewiesen. Das sind auch nicht nur warme Worte, um Leute eben zu etwas herauszulocken, sondern das hat Gott geradezu bewiesen. Er ist ein Gott der Geschichte. Das ist biblische Hoffnung. Und das schafft im wahrsten Sinne des Wortes positive Zukunftserwartung, weil Gott Wort hält. Deshalb sind wir optimistisch, nämlich fröhlich in Hoffnung. Die Sache der Kinder Gottes aller Zeiten ist es nun, daran zu glauben, diese Versprechen aufzunehmen, ins Herz zu nehmen, unser Herz daran zu hängen. Und deshalb das Zweite hier in unserem Vers, nämlich geduldig in Trübsal. Also biblische Hoffnung hat immer etwas mit Geduld zu tun. Wir sollen Geduld lernen, wir sollen geduldig sein in Trübsal. Altes Wort heißt so viel wie Drucksituation, Stress. Druck, eigentlich wörtlich Druck. Den Druck, den du auf dem Kopf hast, den du im Herzen hast, in den Knochen dir sitzt. Geduldig sein. Nochmal biblische Beispiele zitiert. Abraham wartete 25 Jahre auf die Geburt des Isaaks. Die Juden in Babylon warteten, oder besser gesagt, sie langweilten sich. Die hatten da nämlich nichts zu tun. Die saßen an den Flüssen da in Babylon. Langweilten sich 70 Jahre. Das Volk Israel wartete 700 Jahre auf den Messias. Und Gemeinde Jesu wartet seit 2000 Jahren auf die Wiederkunft Jesu. Das heißt, Gott arbeitet mit Zeit. Er arbeitet an unserem Glauben, an unserem Vertrauen auf ihn. Glaube soll wachsen und Glaube wächst unter Anspannung. Also wie in einer Muckibude. Der Muskel, der trainiert wird. Unter Anspannung wächst der. Das ist eigentlich Gottes Ziel. Wir sollen Geduld lernen, nicht weil es ihm Spaß macht, mit uns zu spielen, sondern weil wir Kraft gewinnen sollen. Indem wir drunter bleiben. Das ist die wörtliche Übersetzung im Neuen Testament für das Wort Geduld. Drunter bleiben. Unter den Lasten. Also nicht einfach abhauen, was wir so gerne täten und was wir wahrscheinlich auch schon öfters in unserem Leben gemacht haben. Wir haben Erfahrung mit abhauen. Und wir sollen lernen, drunter zu bleiben, damit wir wachsen. Weil wir eine Hoffnung haben. Weil wir eine Zukunft haben. Weil wir Zusagen haben, tief in unserem Herzen. Und die größte Zusage, die in diesem Sinne Gott zu uns gibt, ist ja die Auferstehung Jesu, auch etwas ganz Unmögliches. Und diese Zusagen eben nicht nur langfristiger, also heilsgeschichtliche, sondern auch kurzfristige Zusagen. Ich weiß also nicht, was deine Trübsale heute Morgen hier zum Beispiel sind. Was der Druck in deinem Herzen ist, auf deinem Kopf, in deinen Knochen. Sorge um Menschen, mit den Kindern, mit deiner Gesundheit oder Krankheit, Existenzsorgen, mit deiner Arbeit. Ich weiß nicht, wie viel Ärger du hast, wie viel Streit in deinem Leben ist, wie viel Stress, Lieblosigkeit, ja, Hass. Trauer, Tränen, Herzeleid. Es gibt so viele Trübsale. Was denkt ihr, wie viel Druck in diesem Raum hier versammelt ist? Mitten unter uns. So, und jetzt gibt es eine Zusage. Eine kurzfristige Zusage. Jesus sagt dir heute und für morgen. Und ich nenne nur eine dieser Zusagen. Da könnten wir jetzt eine ganz lange Liste machen. Das ist das Tolle. Gott gibt seinen Kindern Zusagen in die Gegenwart hinein. Eine nenne ich. Jesus sagt dir, ich bin bei euch alle Tage. An jedem Tag, bis ans Ende, ruft er dir zu. Ich gebe dir den Tröster, den Heiligen Geist, der dein Herz berührt und dich stärkt. Ich gebe dir Geschwister, die dich in den Arm nehmen, wenn es nötig ist. Hoffentlich haben wir die Freiheit dazu. Und die dich begleiten. Ich bin der allmächtige Gott, sagt er, der alles sieht und alles weiß. Vertraue mir. Jesus wirbt in diesem Gottesdienst um dein Vertrauen. Den Hoffnungshorizont auf ihn nicht loszulassen. Diesem Horizont mehr zu glauben als dem Druck in deinem Herzen. Seit Jahrtausenden haben ihm Kinder Gottes vertraut und sind nicht enttäuscht worden. Es gibt also sichere Hoffnung, weil Jesus lebt in dir, mit dir, vor dir. Und deshalb sei fröhlich in Hoffnung. Das starke Bild der Hoffnung, des Zuspruchs Gottes hilft dir, in Trübsal geduldig zu sein und das Ziel zu erreichen. Okay, und das dritte, letzte. Halte an am Gebet. Das dritte, Gebet, verbindet diese beiden Elemente miteinander. Hoffnung und Druck. Ich habe also nicht nur ein attraktives Hoffnungsbild vor meiner Nase, mit dem ich geduldig durchhalten soll. Ich habe auch eine Ansprechperson. Das ist auch einzigartig. Das gibt es eigentlich auch nur im Christentum. Ich habe eine Ansprechperson, den lebendigen Gott, mit dem ich über alles sprechen kann, vor allen Dingen über meinen Druck. Dass du sagen kannst, Herr, du siehst meine schwere Situation, hilf mir. Dir zu vertrauen, dir zu glauben. Hilf mir zu glauben, dass du da bist, dass du mein Leid kennst, dass ich nicht alleine bin, dass das einmal ein Ende hat, dass das einen Sinn bei dir hat und dass ich verstehe, was du mit mir vorhast und was ich tun soll. Ich zitiere den Abraham noch ein drittes Mal. Der Abraham, der hat so mit seinem Gott geredet. Vielleicht hat er gerungen mit ihm. 25 Jahre warten. Da liegt er in seinem Zelt, schreibt, das Alte Testament beschreibt das so wunderbar, Mose, 1. Mose, liegt in seinem Zelt, kann nicht schlafen, wälzt sich von einer Seite auf die andere. Ganz Mensch. Bis er schließlich aufsteht, aus seinem Zelt rauskommt, in die Nacht hinaustritt. Und dann betet er, redet mit seinem Gott: Herr, was willst du mir geben? Ich habe nichts in der Hand. Kein Sohn, kein Land, nichts. Ich habe nur deine Versprechen. So menschlich. Und dann redet Gott mit ihm. Gott spricht zu ihm. Und er zeigt ihm den Nachthimmel, die Sterne. Unglaublich. Sagt, so zahlreich sollen deine Nachkommen werden. Kennst du solche Gebetszeiten mit deinem Gott? Er versteht dich. Er hört dich. Und er spricht mit dir. Vielleicht jetzt. Gebet erneuert Hoffnung. Gebet stärkt in Trübsal. Deshalb ist es so wichtig, dass du dranbleibst. Haltet an, bleibt dran, haltet durch, steht hier. Das lässt dich wachsen, reifen, das stärkt dein Herz, dein Leben. Lass mich zum Schluss noch, ja, doch einen wichtigen Nachsatz sagen. Nämlich ein Wort zum Schluss zu unseren menschlichen Hoffnungsbildern. Also, es gibt auch dieses hoffentlich, dieses zitternde hoffentlich in unserem Leben. Hoffentlich bestehe ich die Prüfung. Hoffentlich komme ich in dieser oder jener Sache durch. Hoffentlich passiert das oder jenes, bloß nicht. Das ist oft das Schwergewicht unserer Hoffnung. Dieses zitternde hoffentlich. Und da möchte ich dir sagen, hör das gut, auch darin steht Jesus dir bei. Ein tolles Beispiel im Alten Testament, haben wir in der Bibelstunde gelesen, der Jonathan, also der Sohn von Saul, der zum Freund des David wurde. Saul war mit den Philistern im Krieg und Jonathan war mit seinem Waffenträger unterwegs. Und war dabei, ein ziemlich waghalsiges Manöver anzugehen. Und er sagt zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Dieses vielleicht, dieses abgeschätzte Risiko, der war also nicht wahnsinnig, ja? Der war nicht verrückt, der war nicht übermütig. Dieses abgeschätzte Risiko, vielleicht gelingt es. Vielleicht ist es ein Weg, vielleicht hast du Glück. Dieses Vertrauen auf Gott ist auch ein Weg unserer Hoffnung, deiner Hoffnung. Wir wissen es nicht, ob es gelingt. Ich weiß es nicht. Aber du wagst etwas. Und die Geschwister sagen dir: Gott segne dich. Gott mit dir. Das hat übrigens der Waffenträger Jonathans auch gesagt. Der hat ihn bestätigt, der hat gesagt: Tu alles, was in deinem Herzen ist. Ich bin dabei, wie dein Herz will. Vielleicht stehst du vor einer solchen Situation. dass du etwas wagen solltest oder musst. Und Gott sagt dir in diesem Gottesdienst, tu alles, was in deinem Herzen ist. Ich bin dabei. Wie dein Herz will. So ein Vers würden wir nicht erwarten in der Bibel. Steht aber da. So kann es auch gehen. Aber wenn deine Wagnisse nicht gelungen sind, das fällt dir vielleicht auch ein, was alles nicht gelungen ist, wo du mal ein bisschen mutig warst. Und dein Hoffentlich hat sich nicht erfüllt. Dann bleibt trotzdem die Hoffnung fest bestehen, die Gott dir bestätigt. Dein Jesus, dein Herr, der dich liebt und der immer bei dir ist, er geht deinen schweren Weg mit. Ihr Lieben, er lässt dich nicht allein. Er führt dich neue Wege, vielleicht sogar bessere. Also, wie steht es um deine Hoffnung? Wir lernen auswendig, sei fröhlich, in Hoffnung, im Blick auf das große Bild Gottes und seiner Zusagen. Sei geduldig im Stress deines Lebens, im Blick auf Jesu Gegenwart, er stärkt dich. Und sei anhaltend und mutig im Gebet vor Gott und im Wagnis, neue Wege zu gehen. Du bist ewig geboren.